Deutschlandfunk zur Diskussion.
Und im Studio ist Christoph Schäfer. Es geht um maximale Aufmerksamkeit. Die sogenannte letzte Generation klebt sich fest, sorgt für Staus und schmeißt Essen auf Bilder. Zuletzt sorgte sie aber für Aufmerksamkeit, als vergangene Woche Polizei und Staatsanwaltschaft bundesweite Hausdurchsuchungen durchführten, im Auftrag des Bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München. Der Tatvorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Polizei und Justiz nehmen Straftaten nicht hin, sondern handeln, so wie es ihre Pflicht ist.
Tatvorwurf in diesem Ermittlungsverfahren ist im Wesentlichen die Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.
Diese Durchsuchungen heute bedeuten für uns, dass unsere Webseite runtergenommen wurde, dass unsere E-Mail-Seiten heruntergenommen wurden, dass mehrere technische Geräte beschlagnahmt wurden und unsere Konten gesperrt sind. Und es bedeutet aber nicht, dass der Widerstand aufhören wird.
Und deshalb ruft die letzte Generation in mehreren Städten zu Demonstrationen auf. Nach der Razzia stellt sich jedoch längst in der Öffentlichkeit die Frage, waren die Durchsuchungen überhaupt verhältnismäßig? Wie viel Klimaprotest verträgt unsere Demokratie? Und dahinter stecken ganz grundsätzliche Fragen. Wie verhandelt Gesellschaft Klimaschutz? Und wo genau geschieht das? Das will ich diskutieren und wir zeichnen dazu am Nachmittag auf mit Carla Rochel, Sprecherin der letzten Generation, uns zugeschaltet aus Leipzig. Mit dabei ist auch der Innenpolitiker Konstantin Kuhle für die FDP im Bundestag. Wir hören ihn aus Göttingen. Und in Gießen ist Frederik Hanusch. Als Politologe beschäftigt er sich mit Klimafragen in Demokratien und das macht er normalerweise an der Universität Gießen. Zurzeit ist er aber an der Hamburger Denkfabrik The New Institute. Ein herzliches Willkommen an Sie alle.
Hallo.
Hallo, moin.
Frau Rochel, die Durchsuchungen vergangene Woche waren ein deutliches Warnschild. Hält sie das in ihrem Protest jetzt auf oder sagen Sie jetzt erst recht?
Ja, letzten Mittwoch wurden bei 7 UnterstützerInnen der letzten Generation die Wohnungen durchsucht. Es wurden Geräte beschlagnahmt. Laut Erzählungen wurden manche von ihnen mit vorgehaltener Waffe aus dem Bett geholt. All das ist natürlich heftig, gerade für die Betroffenen, und macht Angst. Aber dieser Protest wird deshalb nicht aufhören. Wir gehen auf die Straße, weil gerade unser Leben auf dem Spiel steht und weil unsere Verfassung gebrochen wird. Und das wird nicht aufhören wegen Hausdurchsuchungen oder wegen polizeilicher Maßnahmen. Der einzige Weg, diese Proteste zu beenden, ist vernünftiger Klimaschutz.
Aber Sie wollen jetzt eher die Energie kanalisieren und weiterhin sozusagen mit Protestaktionen weitermachen?
Gerade sehen wir, dass sich eine Welle der Unterstützung aufbaut. Überall gehen Leute in riesigen Protestmärschen auf die Straße.
Na, dazu haben sie ja auch aufgerufen.
Und schreiben überall Menschen, wie sie mitmachen können. Die Trainings, die wir anbieten, sind gerade völlig überfüllt und wir gucken, dass wir noch mehr stattfinden lassen können.
Die Last- und Sitzblockade-Trainings, richtig?
Ja. Und wir werden diese Proteste jetzt gerade eben aufs ganze Land ausweiten. Wie Sie gerade schon gesagt haben, wir haben zu Protestmärschen aufgerufen in allen größeren Städten. Das passiert auch heute. Und ja, wir nutzen diese Energie, die jetzt daraus entsteht, und die Unterstützung.
Aber als Änderung Ihrer Strategie könnte man jetzt schon lesen, Sie rufen heute zu Straßendemonstrationen auf, aber nicht zu Straßenblockaden. Hat sich da etwas verschoben, dass Sie einen Gang zurückschalten? Vielleicht auch einfach, weil Sie viel Unterstützung verloren haben, wenn wir mal über die gesperrten Konten sprechen, die eingefroren wurden im Zuge der Hausdurchsuchungen?
Wir haben seit dem allerersten Tag verschiedenste Protestformen genutzt. Wir haben Sitzblockaden veranstaltet mitten in der Stadt. Wir waren an Pipelines, wir haben Fußballspiele unterbrochen, wir waren in Museen. All diese Protestformen gehören zum, ich sag jetzt mal, Repertoire von zivilem Widerstand. Und dazu gehören auch unangemeldete Protestmärsche in den Städten.
Mhm. Ziviler Ungehorsam, haben Sie gesagt. Herr Kuhle, in Göttingen, ist die Bewegung mit ihren Aktionen über das Ziel hinausgeschossen oder sind es die Verantwortlichen für die Razzia? Ich sprach eben schon an, die Verhältnismäßigkeit, die Frage danach, die stellt sich mittlerweile.
Mir macht insgesamt die gesellschaftliche Polarisierung anlässlich dieses Themas Klimaschutz große Sorgen, denn wir können feststellen, dass alle Akteure sich mittlerweile mehr über polizeiliche Maßnahmen, über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und über radikale Protestformen unterhalten und sich viel weniger über Klimaschutz unterhalten. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn wir über Klimapolitik, über Klimaschutz sprechen würden. Da gibt es einiges zu besprechen. Aber stattdessen stehen diese militanten Aktionen im Vordergrund und auch die Reaktion des Staates, die man natürlich gerichtlich überprüfen lassen kann. Und das ist in einem Rechtsstaat auch gut und richtig so. Und deswegen glaube ich, dass insgesamt diese Protestform nicht dazu beiträgt, dass wir mehr gute und sachliche Diskussionen über Klimaschutz haben, sondern es trägt eher dazu bei, dass wir weniger solche Debatten haben. Und das macht mir große Sorgen.
Mhm. Aber der Eindruck ist ja entstanden nach den Razzien, dass die Klimaaktivistinnen und Aktivisten sozusagen in eine Ecke gestellt werden mit Menschen, die unsere Demokratie unterlaufen, Rechtsextremisten und andere systemzerstörende Kräfte. Würden Sie auch sagen, das war dennoch verhältnismäßig, was geschehen ist?
Ob das verhältnismäßig gewesen ist, muss im Einzelfall anhand einer bestimmten Maßnahme überprüft werden. Unser Strafrecht kennt aber kein Gesinnungsstrafrecht. Und deswegen ist es erstmal dem Strafrecht egal, ob jemand Rechtsextremist oder Linksextremist oder Klimaaktivist ist. Wenn eine Straftat begangen wird, dann muss diese Straftat untersucht werden und dann muss geschaut werden, ob Strafgesetze erfüllt sind. Und wir haben eine Situation, in der beispielsweise in Bayern sogar Präventivhaft verhängt worden ist gegen Klimaaktivisten. Dazu will ich sagen, dass ich die Form der bayerischen Präventivhaft nicht für verhältnismäßig halte. Und deswegen ist es aber gut, dass wir Strafverfahren haben, in denen konkret überprüft wird, ob eine Straftat begangen wurde. Also lieber eine ordentliche Ermittlung als Präventivhaft.
Also es geht ja auch um unseren Rechtsstaat. Herr Hanusch, Sie haben als Sozialwissenschaftler den Blick auf das Ganze. Wie schauen Sie denn auf die Razzien zurück?
Ja, also es gibt, glaube ich, eine Unterscheidung zwischen dem, was legitim und dem, was legal ist. Und man kann das ganz gut, glaube ich, sich vor Augen führen, wenn man nochmal die großen Bewegungen der letzten Jahrzehnte sich anschaut. War nämlich häufig auch an der Grenze des Legalen, wenn man sich die Bürgerrechtsbewegung in den USA anschaut, die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika oder auch die Frauenbewegung, dann wurden da mit Mitteln des zivilen Ungehorsams immer auch wieder Rechtsgrundsätze in gewisser Hinsicht verletzt. Und man wird vermutlich jetzt aus historischer Perspektive von heute sagen, naja, das war trotzdem legitim, dass das passiert ist. Da hat sich unser Rechtsstaat, unsere Demokratie weiterentwickelt. Ja, also von daher wird man, glaube ich, sagen müssen, sind vermutlich, und ich glaube, das ist ja durch die Klimawissenschaft hinreichend belegt, legitime Anliegen. Und die Legalität ist dann immer eine Grauzone, in der sich solche Bewegungen befinden.
Sie beobachten ja als Politologe die Generation jetzt auch schon länger, beziehungsweise Sie haben vor allem den Blick auf das Thema Klima in Demokratien. Ist für Sie persönlich, Herr Hanusch, die Verzweiflung der Aktivistinnen und Aktivisten greifbar?
Ja, also ich glaube, was man ja sieht, ist, dass die AktivistInnen dort durchaus versuchen, auch mit demokratischen Mitteln zu arbeiten. Und also was man aus der Forschung weiß, ist, dass mehr an Demokratie, also mehr Transparenz, mehr Partizipationsverfahren und dergleichen mehr am Ende dazu führen, dass Staaten auch eine bessere Klimapolitik machen. Also es wird ja teilweise auch dieses Bild der Ökodiktatur, das manche dann nachgesagt wird, in den Raum gestellt. Aber so wie ich das wahrnehme, ist das tatsächlich bei den verschiedenen Aktionen eher nicht im Vordergrund stehend. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo können wir die Demokratie weiterentwickeln? Ne? Mhm. Da kommen wir dann vielleicht ja später auch nochmal zu. Es gibt ja dann auch Vorschläge des Gesellschaftsrats und ähnliche mehr. Also ich würde schon sozusagen das Anliegen so einordnen, dass dort im Sinne von dem Gleichschritt von wir wollen die Demokratie irgendwie weiterentwickeln und auch die Klimafrage lösen.
Mhm, also Sie haben da so den systemischen Blick drauf. Sie gehören, wenn ich richtig gesehen habe, auch zur Generation Y dazu, Herr Hanusch. Auch Sie, Herr Kuhle, mit dem Jahrgang 89. Wie ist das denn? Sie sind ja eigentlich altersmäßig gar nicht so weit von den Aktivistinnen und Aktivisten entfernt, Herr Kuhle. Spüren Sie die Verzweiflung der Aktivistinnen und Aktivisten auch selbst? Tragen Sie auch selbst das in sich?
Also es gibt in meinem Umfeld und Freundeskreis ganz viele Menschen, die sich intensiv mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen. Und ich glaube auch alle von uns, die Politik machen, ob in Parlamenten, in der Regierung oder ehrenamtlich, müssen verstehen, dass das Thema Klimaschutz das zentrale Zukunftsthema ist. Und deswegen muss man sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das jetzt aber in eine Reihe zu stellen mit dem Kampf gegen die Rassendiskriminierung, Rassentrennung in den USA oder dem Kampf gegen die Apartheid oder die Frauenbewegung, das halte ich wirklich für absolut daneben. Denn in all diesen Fällen gibt es eine objektiv richtige Lösung auf dem Boden der Menschenrechte. Es ist schlichtweg falsch, Frauen schlechter zu behandeln als Männer. Es ist schlichtweg falsch, Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe vorzunehmen in den Vereinigten Staaten. Und die Apartheid war eine riesen Menschenrechtsverbrechen. So. Aber beim Thema Klimaschutz, ja, da ist doch die Auswahl an Maßnahmen riesengroß. Da ist doch die Diskussion, welche Maßnahme ergreifen wir? Und das in eine Reihe zu stellen mit Menschenrechtsverletzungen, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat und gegen die auch ziviler Ungehorsam ein wichtiges Instrument war, finde ich absolut daneben. Und das löst in mir genau das aus, was die Aktionen der letzten Generation gerade in der Mitte der Gesellschaft auslösen. Und das ist absolutes Unverständnis.
Und Ablehnung wenn eventuell.
Ich da vielleicht Herr Hanusch, gerne. Darf. Also der Vergleich ist keine Gleichsetzung.
Ja, aber es ist okay, aber es ist einfach was anderes. Also verstehe ich das Argument nicht.
Das Argument ist ganz
mir irgendwie unklar. Also bei dem einen geht es irgendwie darum, individuelle Rechte darauf, dass man nicht diskriminiert wird, weil man eine andere Hautfarbe hat, durchzusetzen gegen Regime, die das mit Gewalt durchsetzen gegenüber Menschen. Und bei der anderen Frage geht es darüber, wie wir als Gesellschaft Klimaschutz organisieren. Das ist einfach nicht vergleichbar.
Geben wir nochmal Herr Hanusch die Möglichkeit zu antworten.
Also es werden durchaus natürlich Menschenrechtsfragen auch tangiert. Also die sind natürlich dann nicht so klar in einem nationalstaatlichen Rahmen, wie das dann beispielsweise in der Bürgerrechtsbewegung der USA war der Fall, sondern natürlich kann man darüber streiten, inwiefern wir hier Menschenrechte in Ländern, die sehr viel stärker vom Klimawandel betroffen sind, schon beeinflussen und dort auch einschränken. Oder die Frage, die ja auch häufig diskutiert wird, inwiefern werden die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen durch jetziges Nichthandeln eingeschränkt. Also die klare Trennung, die Sie da vornehmen, die kann ich ganz ehrlich nicht so sehen.
Mhm, ja, bringen wir mal Frau Rochel rein. Herr Kuhlemann eben schon so, Ihre ganzen Aktionen führen bei Ihnen zur Ablehnung. Und auch Umfragen ergeben, dass jüngst zum Beispiel YouGov für die dpa oder Survey für die Augsburger Allgemeine Zeitung, dass die Befragten in diesen Umfragen mehrheitlich nicht zustimmen zu ihren radikalen Aktionen, Frau Rochel. Müssen Sie da vielleicht eingestehen, dass Sie Ihre Strategie ein bisschen ändern müssen?
Das ist was, das erwartet auch niemand, dass jetzt die Mehrheit der Bevölkerung diese Protestform gut findet.
Suchen Sie gar keine Mehrheiten.
Jeder Protestforscher wird auch bestätigen, dass es normal ist für Protestbewegungen, dass sie erstmal unbeliebt sind. Natürlich. Wir müssen erstmal die Klimakrise in die Gesellschaft tragen. Es muss erstmal einsickern in der Gesellschaft, was das hier für ein großes Unrecht ist. Und da würde ich auch Herrn Kuhle gerne widersprechen. Das Unrecht ist komplett offensichtlich. Wenn wir uns die Maßnahmen angucken, natürlich muss man da diskutieren, aber was wir hier gerade anrichten, ist wirklich einfach objektiv falsch. Und ich verstehe einfach nicht, wie man moralisch immer noch so tun kann, als wäre die Klimakrise irgendein Thema neben irgendwelchen anderen. Nein, es ist die Voraussetzung für das alles, was wir machen. Es ist die Voraussetzung für unsere Demokratie und für unseren Rechtsstaat, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen. Das, was wir gerade in anderen Ländern um uns herum sehen, die Überschwemmung in Italien, die monatelange Dürre in Spanien, 60-80% der Ernten fallen dort aus. Das heißt nicht nur, dass wir hier kein Gemüse mehr haben, okay, sondern die Existenzen stehen dort auf dem Spiel. Und wenn das erstmal überall so wird, dann was denken wir denn, was passieren wird? Und was denken wir, wie die Geschichte darauf zurückblicken wird?
Aber Frau Rochel, lenken Sie nicht von Ihrem Anliegen ab, indem Sie die Menschen einfach mehrheitlich nerven mit ihren Straßenblockaden, wenn sie auf den Asphalt kleben? Jetzt mal so salopp formuliert.
Protest muss nerven. Protest muss stören. Uns wird ja immer wieder gesagt, wahrscheinlich kommt das auch gleich als Argument, wir sollten doch wie Fridays for Future das machen. Die haben Mehrheiten geschaffen. Die haben das Thema groß gemacht. Und dafür bin ich ihnen unfassbar dankbar. Aber was nicht passiert ist, ist vernünftige Klimapolitik, die ausreicht. Und wir haben auch nicht vergessen, wie damals zum Beispiel die FDP über Fridays for Future geredet hat. Ein halbes Jahr lang wurde nur über die Protestform geredet und dass die doch nicht mehr in die Schule gehen und dass sie das mal den Profis überlassen sollten. Dieser Zeitpunkt ist lange vorbei. Seit Jahrzehnten ist klar, was passiert. Und wir können jetzt als Gesellschaft eben einfach nicht mehr stillsitzen und abwarten und gucken, was die PolitikerInnen machen. Sondern wir müssen jetzt sagen, wir unterbrechen hier diesen Alltagstrott mitten in der Gesellschaft. Und ja, das nervt und es stört, aber es ist einfach gerade notwendig. Es ist ein Schlagen nach dem Alarmknopf.
Aber Herr Hanusch,
liebe Frau Roche, weil Sie mich ja direkt angesprochen haben, also in der Beschreibung des Problems gibt es gar keinen Widerspruch. Sie haben Extremwetterphänomene beschrieben, Sie haben die dramatischen Hitzewellen beschrieben, die wir haben. Also dass das ein wichtiges Thema ist und dass man die moralische Pflicht hat, sich damit auseinanderzusetzen, kein Widerspruch, da haben Sie recht. Aber Sie haben aus meiner Sicht nicht recht, wenn Sie beschreiben, dass es eine objektive, richtige Lösung dafür gibt. Und ich will das, tut mir leid, anhand des Themas Kernenergie mal deutlich machen. Wenn es eine objektiv richtige Lösung für das Thema Klimaschutz gibt und wir das nur alles machen müssen, warum entscheiden sich dann alle Länder um uns herum in Europa und auf der Welt auf mehr Kernenergie zu setzen? Eine Energieform, die wesentlich weniger CO2 oder gar kein CO2 freisetzt im Vergleich zu der Kohleverstromung, die wir jetzt in Deutschland machen müssen. Ja, und also ich meine, worauf ich hinaus will, ist, wir müssen das miteinander aushandeln. Wir müssen darüber reden, machen wir Weg A, machen wir Weg B, kombinieren wir das miteinander. Es gibt nicht die eine objektive Lösung. Wir müssen Mehrheiten in der Gesellschaft dafür organisieren und dann einfach zu sagen, naja, ich klebe mich auf der macht mal bitte das objektiv Richtige. Das hat mit der Realität von Aushandlungsprozessen in unserer Gesellschaft nichts zu tun.
Da würde ich ganz gerne mal unseren Politologen, Herrn Hanusch, mit reinbringen. Wir hören Frau Rochel, wir hören Herrn Kuhle, Herr Hanusch. Ist es ein Problem vielleicht auch im Diskurs, wenn wir Klimaschutzfragen in Demokratien ausverhandeln wollen, dass jede Partei sozusagen für sich den Anspruch hat, den einzig richtigen Weg zu kennen? Oder beobachten Sie das nicht so?
Ich glaube nicht, dass jede Partei, also so nehme ich das zumindest ehrlich gesagt gar nicht wahr, dass jede Partei glaubt, den einzig richtigen Weg zu kennen. Und man hat, glaube ich, bei der Klimafrage auch einfach mit einem Phänomen zu tun, das anders ist als viele Fragen davor. Also wenn Sie sich an die FCKW-Debatte und das Ozonloch erinnern, dann war es ja relativ einfach zu sagen, naja, wir ersetzen da einfach einen Stoff mehr oder weniger und dann ist das Problem weitestgehend gelöst, sondern die Klimafrage erstreckt sich ja auf sämtliche Lebensbereiche, die Infrastruktur, die Art, wie wir Energie erzeugen, wie wir heizen. Also und genauso vielfältig wird vermutlich dann auch einfach das Spektrum an politischen Verhandlungen sein müssen. Also es geht nicht nur darum, Wahlen und Parteien hier vielleicht zu gründen, die dann die Lösung für den Klimawandel bieten, sondern dafür wird genauso gut das Spektrum anderer politischer Teilhabemöglichkeiten ausgeschöpft werden müssen, von Petitionen zu Demonstrationen, zu Online-Konsultationen, wo dann auch, und da gibt es ja auch schon weltweit verschiedene Beispiele, wo versucht wird, die gemeinsam besten Lösungen zu finden.
Zum Beispiel?
Das funktioniert, glaube ich, besonders auf lokaler Ebene dann relativ gut. Also Beispiel sind die Orkney Islands in Schottland, die schon relativ lange da gut drin sind, mit dem Meer zu leben und die Meeresenergie zu nutzen und dort dann relativ gut die Bevölkerung lokal einbinden in die Fragen, wie können wir uns jetzt technologisch weiterentwickeln, wie können wir tatsächlich vielleicht auch noch etwas exportieren. Und so ist das, glaube ich, etwas, wie Herr Kuhle gesagt hat, es ist relativ divers einfach, was an Lösungsmöglichkeiten da ist. Und diesen einen Weg gibt es nicht.
Aber brauchen wir vielleicht eine gemeinsame Linie des Denkens, wo wir uns orientieren? Ich erwähne das, weil Sie sind ja als Politologe mit dem Schwerpunkt Klima, befassen Sie sich auch mit planetarem Denken. Das ist ein Ansatz, ein wissenschaftlicher Ansatz, der jetzt wahrscheinlich viel nicht so viel sagt. Erklären Sie mal, ist planetares Denken etwas, was uns hier in der Klimaschutzdebatte weiterhelfen könnte?
Es hilft vermutlich schon weiter. Die Frage ist, ob wir damit ein bisschen zu spät kommen, sozusagen. Also das Denken war einfach relativ lange von einem Fokus auf das Globale, der Globalisierung geprägt, nicht wahr? Also sehr anthropozentrisch, also menschenfixiert. Wie können wir einfach die Ressourcen, die uns die Erde bietet, möglichst gut nutzen, um weiter Wohlstand zu generieren? Und dann stellte man jetzt vor einigen Jahren doch zunehmend fest, naja, das funktioniert eigentlich so irgendwann nicht mehr so ganz, weil es wird dann häufig das Bild genutzt, der Planet schlägt zurück oder ähnliches, aber dem Planeten ist das ja relativ egal, ob wir existieren oder nicht. Aber sozusagen zu sehen, dass wir dann doch in planetaren Zusammenhängen eingebunden sind, dass wir also Kippelemente haben und dergleichen mehr, das ist etwas, was die nationalstaatliche Verfassung unseres internationalen Systems einfach noch überhaupt nicht abbildet.
Also wenn Sie sich beispielsweise denken wie ein Planet, wenn wir das Klima retten wollen?
Ja, also das geht jetzt vermutlich dann relativ weit, aber die Frage ist tatsächlich, also wenn ich nochmal diese Beispiele, die ich vorhin gebracht habe mit der Frauenbewegung oder der Bürgerrechtsbewegung in den USA, also wir haben eigentlich, die Geschichte der Demokratie ist eine Geschichte der Inklusion. Ja, wir haben immer wieder es geschafft, neue Bevölkerungsgruppen, die vorher exkludiert waren, in die Demokratie zu integrieren. Und so ist jetzt die Frage, kann man das tatsächlich auch machen mit nicht menschlichen Lebewesen oder auch mit nicht belebter Natur? Also kann man tatsächlich, da gibt es mittlerweile auch so Konzepte wie Environmental Personhood, also so einen Rechtsstatus für bestimmte natürliche Entitäten, Objekte ja, einführen.
Mensch spricht
ne?
für ja. im Sinne oder im Anliegen, um die Anliegen eines Berges oder
genau,
Flusses
also
zu vertreten.
Sowas in diese Richtung. Ne? Also das gibt es ja in Neuseeland zum Beispiel schon oder auch an anderen Orten der Welt. Da wird, also ich glaube, es ist ein gewisser Experimentalismus sozusagen vonnöten, wo wir schauen müssen, können wir das Planetare in den verschiedenen Elementen, wie es existiert, einbinden und dann gewinnt es auch im politischen Prozess eine neue Stimme und dann kann es sich auch Gehör verschaffen.
Okay, ob das dann über, ja. Also zum Beispiel, ob man jetzt die wissenschaftlichen Daten zum Wasserstand mit mehr in politische Entscheidungen mit berücksichtigt. Machen wir es konkret.
Also ich glaube, das ist der Mechanismus, der jetzt eigentlich eher spannender ist. Also kann man da tatsächlich Repräsentanten finden oder wenn wir dann tatsächlich technologisch noch weiterentwickelt sind, das sensorbasiert und auch vielleicht mit entsprechenden direkteren Möglichkeiten.
Okay, also mehr denken wie ein Planet, mehr die Natur mit einbeziehen unter bestimmten Gesichtspunkten. Herr Kuhle, ist das etwas, was Sie als Politiker noch stärker machen könnten oder sagen Sie, Sie sind schon sehr im Sinne der Natur und des Planeten unterwegs, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen?
Ich würde sagen, dass wir die globale Perspektive viel stärker beachten müssen. Die Klimaschutzdebatte ist immer noch sehr national, sie ist sehr europäisch. Aber wir müssen schon sehen, dass wir das Klima nur werden retten können, wenn wir gute Vorbilder sind als Deutsche und als Europäer. Und wenn wir uns für einen Weg entscheiden, bei dem wir weiten Teilen der Weltbevölkerung Wachstum, eine auskömmliche Mobilität, einen Zugang zu Ressourcen versagen, weil wir sozusagen lediglich Verzicht predigen, dann werden wir keine Verbündeten finden auf der Welt. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir möglichst viele Menschen auf der Welt zu Anhängern des Klimaschutzes machen. Und ich finde, da sind wir noch weit von entfernt.
Mhm. Frau Rochel, wie sehen Sie das?
Ich muss sagen, wenn wir über die globale Perspektive reden, stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass wir viel zu europäisch denken die meiste Zeit. Aber dann sollten wir auch sehen,
immerhin europäisch vielleicht, Frau Rochel. Ich meine, das war auch lange Zeit nicht so.
Vielleicht immerhin. Aber ich glaube, wir sollten uns eben immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, es geht nicht um den Planeten, es geht hier nicht um die Umwelt. Das ist am Ende egal, es geht um uns. Und es geht eben auch nicht darum, was irgendwie in 100 oder 200 Jahren ist, sondern es wird mein Leben betreffen und ich glaube alle Anwesenden hier in dieser Diskussion. Und die Menschen, die am allerwenigsten zur Klimakrise beitragen, also die Menschen, die eh schon wenig haben und die Menschen im globalen Süden, die trifft diese Klimakrise jetzt schon am härtesten. Die können nichts machen. Und das riesengroße Problem daran, wenn man sich das schon anschaut, ist das irre ungerecht. Aber es gibt eben auch Kipppunkte im Klimasystem und nach denen können wir nicht mehr zurückrudern, dann können wir nur noch zusehen. Und ja, natürlich müssen wir das auf globaler Ebene angreifen, aber Klimaschutz ist auch bei uns in der Verfassung verankert, Artikel 20a. Und deswegen ist es auch kein Thema von Mehrheiten. Wir brauchen Mehrheiten, um Klimaschutz umzusetzen, ja. Die Mehrheiten sind aber seit Jahren da und es bewegt sich einfach viel zu wenig. Und wir haben einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, dass unser Leben geschützt wird, dass unsere Lebensgrundlagen sicher sind. Und dafür, seit wann braucht man dafür Mehrheiten? Das finde ich immer wieder auf nationaler Ebene einfach so wichtig, dass wir klar machen, wir haben hier ein Recht darauf und das wird ignoriert. Und deswegen stehen jetzt eben Menschen dafür ein, auch mit unbequemem Protest.
Sehen Sie hier Hürden in der Demokratie, die einhergehen mit dem Klimaschutz, Frau Voll?
Gerade sehen wir, dass sich ja, unsere Ampelkoalition selbst blockiert, dass viel weniger vorangeht, als die meisten gehofft hätten. Und da liegt, glaube ich, ein Problem in unserer jetzigen Demokratie drin, dass wir eben alle 4 Jahre wählen gehen und sich die Parteien aber eben auch immer darum kümmern müssen, okay, wie fällt die nächste Landtagswahl aus? Was sagt mein Klientel dazu, das mich wählt? Welche Politik kann ich denn überhaupt vertreten?
Sie wollen langfristigere Zugeständnisse, Ideen, die verfolgt werden, egal wer sozusagen auch in der Verantwortung steht.
Ja, wir müssen uns darum kümmern mal, was notwendig ist, um die Klimakrise zu bekämpfen, nicht was gerade politisch möglich ist. Weil mit der physikalischen Realität lässt sich nicht verhandeln. Da lassen sich keine Kompromisse schließen. Und was wir fordern als Unterstützung für unsere Demokratie, als Upgrade, ist ein Gesellschaftsrat. Mhm. Der wurde vorhin schon mal kurz angesprochen. Mhm. Das ist ein ausgelostes Gremium, wo Leute aus allen Gesellschaftsschichten zusammenkommen und über die Klimakrise debattieren. Wo Leute eben aus der Landwirtschaft sind, Autofans, die Veganerin aus Freiburg, was weiß ich, alle kommen zusammen.
Aber auch die Autofahrer aus Stuttgart.
Auch die. Und die kommen zusammen und diskutieren darüber, wie wir sozial gerecht den Weg aus dieser Klimakrise finden.
Das Konzept ist ja so ein bisschen schon bekannt als Bürgerrat, aber Sie wollen ein bisschen weitergehen, weil die Empfehlungen, die ja so ein Gesellschaftsrat dann erarbeiten soll, der ja repräsentativ ist in Form eines Mini-Deutschlands sozusagen, der soll Empfehlungen erarbeiten und diese Empfehlungen sollen verpflichtend von der Bundesregierung in den Bundestag eingebracht werden, korrekt?
Die sollen eingebracht werden und dann diskutiert werden, genau.
Herr Kuhle, ist das ein gangbarer Weg für Sie?
Ich will dazu gerne was sagen, will aber vorher gerne einen Schritt zurückgehen zu Artikel 20a des Grundgesetzes. Artikel 20a ist eine Staatszielbestimmung und da steht in der Tat, wie Frau Roche gesagt hat, drin, dass der Staat verpflichtet ist, die Lebensgrundlagen der Menschen zu schützen. Aber natürlich ist dieses Staatsziel Gegenstand politischer Diskussionen und natürlich muss dieses Staatsziel ausgestaltet werden, genauso wie alle anderen Staatsziele auch. Ein ganz wichtiges Staatsziel bei uns im Grundgesetz ist das Sozialstaatsprinzip. Deutschland ist ein sozialer Bundesstaat, steht im Grundgesetz. Aber natürlich haben wir im Bundestag Debatten darüber, wie hoch Arbeitslosengeld 2 sein soll, wie man Menschen aus der Arbeitslosigkeit wieder in Arbeit bekommt, wie hoch die Rente sein soll, wie der Zuschuss aus dem Steuersäckel in die Rentenkasse ist. Also zu glauben, weil da ein Satz im Grundgesetz steht, müssen wir alles auf eine objektiv richtige Art machen, ist ein von vornherein zum Scheitern verurteilter Ansatz und das wird so nicht klappen. Also wenn wir dem Gesellschaftsrat, den sich die letzte Generation wünscht, Artikel 20a hinlegen, ja, dann muss er doch auch darüber diskutieren, was das genau bedeutet. Also das ist immer ausgestaltungsbedürftig. Und ich kann uns das Beispiel Kernenergie nicht ersparen. Es ist objektiv so, dass die Kernenergie weniger CO2 emittiert als die Kohlekraft. Und trotzdem haben wir uns in der Gesellschaft mehrheitlich dazu entschieden, auf Kernenergie zu verzichten. Mhm. Ist das jetzt vor dem Hintergrund von Artikel 20a und dem Klimaschutz und dem Gesellschaftsrat, ist das jetzt eigentlich in Ordnung? Müsste nicht die letzte Generation sich eigentlich an Kernkraftwerken festkleben und sagen, wir müssen die wieder anschalten, damit wir weniger CO2 emittieren? Also das wird als so einfach dargestellt und als so eindimensional, dass ich mir sozusagen wirklich große Sorgen mache, ob man dem Thema mit einem Gesellschaftsrat beikommen kann. Weil okay. wenn man sozusagen schon mit Artikel 20a hantiert und sagt, also da ist ein Satz im Grundgesetz und der enthält im Grunde alle Antworten, so kommen wir nicht weiter.
Den Punkt zu den AKWs haben Sie gemacht. Frau Rochel, möchten Sie kurz antworten? Ich glaube, Sie haben angesetzt eine Antwort.
Ja, natürlich ist es nicht mit einem Satz im Grundgesetz getan. Aber jetzt gerade sehen wir immer wieder, dass wir in Ablenkungsdebatten driften. Wie zum Beispiel über die AKWs, dass Klimaschutz aufgehalten wird, dass nochmal das Verbrenner aus auf EU-Ebene in Frage gestellt wird, dass wir riesige Ablenkdebatten haben, um das Ganze zu verzögern. Das ist, kann man sagen, ein Gewinn, weil sich niemand mehr traut, die Klimakrise wirklich öffentlich in Frage zu stellen oder zu sagen, das sei nicht wichtig. Aber trotzdem, damit fahren wir uns einfach über die Klimakipppunkte. Und deswegen müssen wir solche Staatsziele ernst nehmen. Deshalb müssen wir auch mit einem Zeithorizont, eben von wenigen Jahren, es muss jetzt unglaublich schnell gehen, sagen, wir müssen doch jetzt alle Energie da reinstecken, um das zu machen.
Und die Fragen müssen verhandeln. Und das Wie, das möchte ich nochmal besprechen. Und dafür möchte ich Herrn Hanusch nochmal als Politologen hier reinbringen. Der Gesellschaftsrat, ich habe es eben schon erwähnt, so ein bisschen ähnlich das Konzept oder sehr ähnlich wie ein Bürgerrat. Herr Hanusch, überzeugt Sie das? Könnte das eine Form sein, wie sich unsere Demokratie weiterentwickeln könnte, indem ein zufällig gelostes Gremium sozusagen die Bundesregierung eigentlich direkt empfiehlt?
Ja, also das ist, glaube ich, in unserem Staat erstmal so nicht angelegt, nicht wahr? Und es bräuchte vermutlich eine größere Verfassungsdebatte, wie tatsächlich die Rolle von so einem Gesellschaftsrat dann aussehen könnte. Also
warum,
es ist
weil die
mehr so eine Art Konsultative, die beratend tatsächlich etwas eingibt, wie das der Bürgerrat jetzt auch getan hat. Wobei man dann sieht, wenn da keine tatsächlich engeren Verpflichtungen mit einhergehen der Exekutive oder Legislative, dass das dann in irgendwie das Parlament eingebracht werden muss, dass sich die Regierung in irgendeiner Art davon beschäftigen muss, dann bleibt das vermutlich relativ wirkungslos. Ne? Also die Bekanntheitsgrade der Empfehlung des Bürgerrats sind ja nicht sonderlich groß. Von daher bin ich da so ein bisschen gespalten. Natürlich ist es gut, dieses Experiment mal zu wagen und vorzuschlagen und sozusagen noch breitere sozusagen Gruppen so einzubinden in einen Rat, die eigentlich relativ divers sind. Die Frage ist dann eher, also da habe ich eher dann noch andere konzeptionelle Fragen. Also die
funktionieren eigentlich dann relativ gut, solche Gesellschafts- oder Bürgerräte, wenn die Frage relativ offen gestaltet ist, nicht wahr? Also was ist, wenn Sie da Menschen drin haben, die sagen, aber ich denke 2030 ist gar kein gutes Ziel, und was ist, wenn die Hälfte der Leute hier
genau
das sagt?
Dann kann man natürlich sagen, der Titel soll ja sein, wie bis 2030 aus den Fossilen aussteigen, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Roche. Aber Herr Hanus, Sie haben da Bedenken.
Ja, also wie gesagt, wenn das relativ eng ist und dann auch nicht mehr durch vorherige Informationsbereitstellung und Deliberation, bevor dann dieser Gesellschaftsrat tatsächlich tätig wird, aufgefangen werden kann, dann kann der Rat natürlich auch gegebenenfalls sagen, die Frage ist nicht richtig gestellt. Also das ist, also müsste sich der Gesellschaftsrat nicht die Frage auch selbst stellen, das wäre dann vielleicht noch die Frage. Also ein bisschen gespalten, was sozusagen die Wirklichkeit von seinem Gesellschaftsrat angeht.
Ich finde auch, dass man nicht von vornherein sagen sollte, also ich finde nicht, dass man von vornherein sagen sollte, jede neue Debattenform, jedes neue Instrument ist zu verteufeln und brauchen wir nicht. Ja? Und ich bin sehr dafür, dass man neue Dinge ausprobiert. Wir haben jetzt im Bundestag gerade beschlossen, einen Bürgerrat einzusetzen zum Thema Ernährung. Es hat ja auch schon zwei Bürgerräte gegeben beim Deutschen Bundestag. Einen zum Thema Demokratie, einen zum Thema Deutschlands Rolle in der Welt. Also ich gucke mir das alles an. Ich habe nur Zweifel, ob die Versprechen, die wir uns sozusagen vorstellen, mit Blick auf einen solchen Gesellschaftsrat oder Bürgerrat, sich dann am Ende auch erfüllen. Und das ist mir eben aufgefallen, als wir darüber gesprochen haben, wie der sich eigentlich zusammensetzen soll. Denn ich glaube, von einem von uns ist gesagt worden, also der soll zufällig ausgelost werden. Und dann ist aber gesagt worden, es soll penibel darauf geachtet werden, dass sozusagen alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind. Also es müssen dann auch da zwei Veganer sitzen und drei Autofahrer. Und ich finde, wir machen damit etwas, was eigentlich unserer Demokratie komplett widerspricht. Und das ist etwas, was Wolfgang Schäuble bei der Eröffnung dieses Bundestags ausgedrückt hat, indem er gesagt hat, wir verwechseln Repräsentation mit Repräsentativität. Damit ist gemeint, dass alle Abgeordneten, dass alle Bürgerinnen und Bürger immer in der Lage sein müssen, über alle Angelegenheiten mitzudiskutieren und mitzudebattieren. Man ist nicht automatisch der bessere Klimaschützer oder der schlechtere Klimaschützer, weil man ein bestimmtes Bewegungsverhalten oder einen bestimmten Wohnort, ländlicher Raum oder Stadt hat, sondern Klimaschutz ist ein Thema für die gesamte Debatte, für die gesamte Gesellschaft, und alle müssen sich damit auseinandersetzen. Und die Gesellschaft so durchzufragmentieren und in Kleinstgrüppchen auszuteilen, das widerspricht einfach sozusagen allem, wofür gekämpft worden ist, um ein demokratisches Gemeinwesen zu errichten. Also aber wenn jetzt die Fragmentierung der Gesellschaft immer weitergeht, dann werden wir eine Polarisierung erleben, die nicht zu mehr Klimaschutz führt.
Aber genau deshalb, genau aus dem Grund, den Sie gerade genannt haben, ist doch so ein Gesellschaftsrat ein wunderbares Instrument.
Im Bundestag. Ist er jetzt zufällig ausgelost oder müssen da abgezählt, genau, muss das sozusagen, was machen Sie,
wenn es wird repräsentativ ausgelost. Also so, dass sich am Ende eine Art von Mini-Deutschland da bildet. Und was daran eben anders ist als jetzt im Bundestag, ist, dort sitzen nicht wie jetzt im Bundestag 80% Akademiker, sondern wirklich die Leute, die Ahnung davon haben, die in der Landwirtschaft arbeiten, die das jeden Tag erfahren und die auch sehr viel Expertise darin haben, wie man da auf Klimaschutz umstellen kann.
Aber das ist interessant, dass Sie das sagen, Frau Rochel, weil eigentlich unsere Demokratie funktioniert ja auch nach einem repräsentativen, also es ist ja eine repräsentative Demokratie, ja, und unterstützen Sie mich gerne zu sagen, Menschen sollen im Bundestag sitzen, die davon Ahnung haben. Ich meine, wir als Bürgerinnen und Bürger befähigen ja die Menschen, dort zu sitzen.
Ja, und genau, ja, Herr Hanusch, gerne.
Nein, ich glaube, es ist beides richtig, nicht wahr? Also man muss Wege finden, wie man natürlich auch marginalisierte Gruppen in gewisser Hinsicht zumindest zu bestimmten Phasen überrepräsentiert. Ob das dann durch solche Quoten passiert oder ob man da andere Lösungen findet, das sei dahingestellt. Aber dass natürlich das Parlament, so wie es momentan existiert, vermutlich zumindest teilweise die Abgeordneten nicht für alle in der Bundesrepublik sprechen können, ist, glaube ich, auch offensichtlich, wenn man die Zusammensetzung sich anschaut und die Hintergründe der Abgeordneten. Also
doch, der Bundestag spricht für die gesamte Bevölkerung. Ich gebe Ihnen recht, dass zu viele Akademiker, zu wenig Frauen, zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund im Bundestag sitzen. Das ist so, auf jeden Fall. Aber dass der Bundestag deswegen für die gesamte Bevölkerung spricht, nee, also das sehe ich anders. Kann man ja auch einen anderen Standpunkt vertreten. Aber dem will ich doch einmal entgegentreten. Und ich weiß auch, dass Auslosen ein demokratisches Prinzip ist. Also das hat es sozusagen in der Antike ja schon gegeben. Die Frage ist, folgen Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Gesellschaft einer Empfehlung von Menschen, die ausgelost worden sind? Oder folgen sie nicht eher Empfehlungen von Menschen, die sie wählen können? Und jetzt wird es wirklich schön, die sie auch abwählen können. Das ist doch das Schöne an der Demokratie. Dass ich auch sagen kann, ich bin mit deiner Lösung nicht einverstanden. Ich entscheide mich für einen anderen Weg. Das ist Ausdruck von Demokratie.
Aber das ist ja bei Losbasierten, also was man bei Losbasierten dann ja tatsächlich gewinnt, ist, dass diese Leute nicht sozusagen in Versuchung kommen können, eigene Interessen mit so stark einzubringen, weil sie wissen, ich bin nach einem Jahr oder zwei wieder aus dem Rat raus. Also das kommt immer so ein bisschen auf die Konzession drauf an.
So, und vorhin das haben ist eine so antiparlamentarische Haltung, dass es mir wirklich die Sprache versteckt.
Aber Sie haben natürlich einen anderen Vorschlag.
Alle Abgeordneten vertreten natürlich nur eigene Interessen und jeder, der kein Abgeordneter ist, der vertritt natürlich das Gemeinwohl. Wie kann man also nach 70 Jahren dieser erfolgreichen Verfassung, die wir haben, eine so antiparlamentarische Haltung haben? Das verstehe ich nicht.
Aber Sie haben doch selbst...
Herr Hanusch, ganz kurz, ein, zwei Sätze und dann noch Frau Rochel. Und
also ich meine, diese ganz starken Worte, wie kann man nur und so weiter, also Sie können mir glauben, dass ich durchaus da differenzieren kann. Und vorhin haben Sie vermutlich da auch nicht genau zugehört. Ich habe gesagt, manche Abgeordneten, denen traue ich nicht zu, dass sie sozusagen für die gesamte Bevölkerung sprechen können. Da denkt man natürlich besonders an die AfD. Und dann je nachdem, wie das dann aussieht, differenziert sich das nochmal weiter. Aber mit einem losbasierten Verfahren heißt es ja nicht, dass man sozusagen das Parlament aufgibt, sondern man fragt ja einfach, gibt es noch andere demokratische Mittel? Und das Ding ist ja mehr oder weniger, dass wir gegenwärtig kein größeres Land oder Bundesland oder was auch immer haben, wo mal tatsächlich losbasiert gearbeitet worden wäre, dass man sagen kann, nein, das funktioniert nicht, damit ergänzen wir noch die parlamentarische Demokratie oder wir lassen das besser, es schadet ihr. Okay.
Herr Hanusch, Sie haben ja auch schon gesagt, mehr experimentieren in der Demokratie. Sie haben ja schon gesagt, Herr Hanusch, mehr Demokratie auf Bundesebene. Mehr experimentieren.
Ja.
Herr Kuhle, ganz kurz. Frau Rochel, Sie wollten noch einmal kurz sagen, dass Sie dennoch für den Gesellschaftsrat sind. Den Satz gebe ich Ihnen und dann machen wir weiter.
Danke. Ja, ich wollte noch auf den Punkt eingehen, wie denn dann andere BürgerInnen auf diesen Gesellschaftsrat schauen. Und da kann man sich angucken, wie der Bürgerrat zum Thema Klima 2021 umgesetzt wurde. Es gab da eben auch so ein Losverfahren. Die Leute sind zusammengekommen. Mhm. Am Ende war nichts davon irgendwie verpflichtend. Alle mutigen Lösungen, die dort erarbeitet wurden, sind in der Schublade gelandet und werden seitdem ignoriert. Und die Zustimmung dazu in der Bevölkerung war aber riesig. Es gab Umfragen, 80-90% haben sowohl die gesamten Lösungen als auch die Einzellösungen jeweils für gut befunden. Und das ist doch ein Instrument, mit dem wir unserem Bundestag, unserer repräsentativen Demokratie unter die Arme greifen können.
Der Punkt ist angekommen. Ich möchte weitergehen, Herr Kuhle, weil vorhin viel von Frau Roche auch sozusagen die Beobachtung, Menschen mit Ahnung, die sitzen nicht unbedingt, wenn es um Klimaschutz geht, dann im Bundestag. Sie sind aufgefallen mit einem Vorschlag auch gegenüber der letzten Generation, warum die Aktivistinnen und Aktivisten nicht selbst in die Politik gehen, indem sie eine Partei gründen.
Ja, mich stört generell an der ganzen Diskussion, dass wir so eine starke Trennung aufbauen zwischen Menschen, die sich im politischen sozusagen Betrieb engagieren und den Menschen, die sich nicht auf den Weg machen in politische Parteien. Das wird immer so getan, also das ist eine Lebensentscheidung und entweder man macht sozusagen Politik und ist Politiker oder Politikerin oder man ist es nicht, dann kann man wählen und Menschen abwählen oder ist eben darauf angewiesen, zu protestieren. Aber das ist eine völlige Verkennung unserer Verfassungsrealität und auch der Realität in der Bundesrepublik, die es ganz vielen Menschen ermöglicht, ohne große Hürden am politischen Wettbewerb teilzunehmen. Zum Beispiel, indem man als parteilose Kandidatin, parteiloser Kandidat bei Kommunalwahlen kandidiert. Das ist ganz normal. Zum Beispiel, indem man auf Parteiveranstaltungen einfach mal seine Meinung einbringt. Also ich will nur dafür werben, dass es offene Systeme gibt in unserem Land, wie man sich in den bestehenden politischen Institutionen einbringen kann. Ich verstehe, dass wir andere Sachen ausprobieren müssen. Ich bin sehr dafür, dass politische Parteien sich verändern. Ich bin sehr dafür, dass das Parlament diverser wird. Kann man alles ausprobieren. Aber ganz so schlimm und schrecklich ist unser parlamentarisches System und auch unsere Parteiendemokratie nicht, sondern es ist sehr offen und auch einladend für viele Menschen, die sich für das Thema Klimaschutz engagieren. Und ich will vielleicht noch einen Punkt machen. Ich bin davon überzeugt, dass es ganz viele Menschen geben wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, übrigens in allen demokratischen Parteien, die über die Klimabewegung politisiert worden sind und die dann über viele Politiker politische Parteien in Parlamenten landen.
Mhm. Frau Roche, ist das ein gangbarer Weg mit der Partei und stimmen Sie bei Herr Kuhles Prognose, sage ich mal, zu?
Mir wurde das als junge Frau tatsächlich natürlich auch immer wieder empfohlen. Geh doch in die Politik, werd doch Politikerin, da kannst du dich dafür einsetzen, dass diese Ungerechtigkeiten aufhören.
Und
ich würde es sehr gerne. Das Problem ist nur, wir haben einfach keine Zeit mehr. Wir reißen 2030 die 1,5 Grad. Und 2045
aber wenn
wird unsere
wir keine
Regierung
Zeit mehr haben,
klimaneutral
Frau Roche, dann bräuchten Sie auch nicht auf die Straße gehen, darauf aufmerksam zu machen, oder?
Es sind laut renommiertesten KlimawissenschaftlerInnen jetzt noch 2 bis 3 Jahre. Das ist diese Legislaturperiode. Das ist der Grund.
Und sie ist noch nicht vorbei, die Legislaturperiode.
Eben. Und wir haben ja Parteien in der Regierung, die sich selber auf die Fahne schreiben, das Klima zu schützen. Wir haben einen Klimakanzler, Olaf Scholz, von dem man leider nicht mehr so viel gehört hat. Und deswegen ist Protest der Weg, den wir jetzt wählen. Und das hat sich in der Geschichte eben immer wieder gezeigt. Ziviler Widerstand kann dazu führen, dass es so sozialen Kipppunkten kommt, wo sich die Situation, auch die gesellschaftliche Situation, viel schneller verändert, als es jemals vorher jemand gedacht hätte. Und darauf hoffen wir.
Okay, wir müssen so langsam in unsere Endrunde kommen. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte gerne zum Schluss Sie noch befragen. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation verzichten auf einiges in ihrem Leben, wenn es um den Protest geht. Klimaschutz heißt da auch, aus der eigenen Comfortzone herauszukommen. Auf was würden Sie denn verzichten, Herr Kuhle, wenn es um Klimaschutz geht? Auf was sollte die Ampel vielleicht am ehesten verzichten?
Also ich glaube, es wäre gut, wenn die Bundesregierung und auch die Vertreter der politischen Parteien deutlich machen, dass sich das tägliche Leben der Menschen verändern muss, wenn wir mehr Klimaschutz und wirksamen Klimaschutz haben wollen. Und das merke ich zum Beispiel gerade an der Debatte über Heizung. Wir haben eine Diskussion darüber, setzt man auf eine Detailsteuerung oder macht man das Ganze eher über den Emissionshandel? Und mir wäre wichtig, dass man sagt, auch wenn man nicht Öl- und Gasheizungen pauschal verbietet, ist trotzdem davon abzuraten, sich eine einzubauen, weil das wahnsinnig teuer wird. Wenn man eine klimafreundliche Lösung findet, dann kann man das gerne tun und man sollte es nicht verbieten, auch um die technologische Weiterentwicklung nicht zu hindern. Aber wir werden eine Situation erreichen, in der Menschen auf Dinge verzichten müssen.
Aber
das betrifft jetzt auch das Heizen.
Das ist aber Ihr Parteiblick sozusagen. Wer jetzt da eine Rolle spielt und wer was möchte und was sind die besten Argumente, das ist das eine. Aber vielleicht weniger Streit, wenn es um die Wärmewende geht. Wäre das schon mal ein Anfang? Darauf würden Sie gerne verzichten?
Nee, Streit ist wichtig in einer Demokratie. Ich glaube, das haben wir herausgearbeitet jetzt in unserer Diskussion.
Also dann vielleicht
ich wünsche mir erkennbare Positionen der Parteien. Und die sind nun mal unterschiedlich. Das ist in einer Demokratie so.
Herr Hanusch, worauf sollte Politik verzichten? Wo muss Politik aus der Comfortzone vielleicht rauskommen?
Ja, also ich glaube, man wird sich irgendwann die Frage stellen müssen, wie viel Klimawandel verträgt die Demokratie und nicht nur, wie viel Klimaprotest verträgt die Demokratie. Denn wenn man sich anschaut, die Kosten für die Wiederherstellung des Ahrtals, der Infrastruktur dort, das frisst Milliarden und die stehen natürlich nicht für was anderes zur Verfügung. Das wird natürlich dann dazu führen, dass Handlungsspielraum mit der Demokratie in der Zukunft geringer werden. Und ich glaube, es wäre gut, wenn die Politik darauf verzichten würde, sich an solchen Debatten wie kriminell ist die letzte Generation zu sehr aufzureiben, sondern tatsächlich sich mit diesen wichtigen Fragen auseinandersetzen.
Frau Rochel, stellen Sie diese Impulse von Ihren Vorrednern zufrieden?
Ich würde Herrn Hanusch auf jeden Fall zustimmen, dass wir diese Ablenkdebatten sein lassen sollten. Darauf können wir gerne sofort verzichten, weil, wie gesagt, wir haben wenig Zeit, die Leute sind verzweifelt und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir jetzt den Blick eben auf das Wichtige richten. Auch gerne in Diskussionen und im Streit, aber mit voller Energie.
Aber nochmal, Sie haben es ja auch in der Hand. Wenn Sie zum Beispiel Straßenblockaden darauf verzichten würden, sie auf den Asphalt zu kleben, dann hätten wir vielleicht weniger die Diskussion über die Proteste als über das Thema.
Dann hätten wir aber auch weniger Diskussion über die Klimakrise.
Wir haben diskutiert über die Frage, wie viel Klimaprotest verträgt Demokratie. Meine Gäste waren Carla Roche von der letzten Generation, die haben Sie gerade gehört, Konstantin Kuhle von der FDP war dabei und Frederik Hanusch, Politologe mit dem Schwerpunkt Demokratie und Klima. Vielen Dank für Ihre Gedanken hier in dieser Runde und an alle, die uns zugehört haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.